RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 5 Uhr mit Lena Lachnit. Guten Morgen. In Berlin verdichten sich die Hinweise, dass heute der ukrainische Präsident Selenskyj in die Stadt kommt. Offiziell wurde der Besuch weder in Kiew noch in Berlin bestätigt. Aus Regierungskreisen hieß es, Selenskyj komme in die Hauptstadt, um Bundeskanzler Merz zu treffen. Die Polizei hat dem RBB bestätigt, dass wegen eines Besuchs etliche Verkehrseinschränkungen geplant sind. Der Name des Gastes wurde allerdings nicht genannt. Berlin und Brandenburg haben ihre Pläne für eine gemeinsame Olympiabewerbung vorgestellt. Ob die Bewerbung für 2036, 2040 oder 2044 geplant ist, ist noch unklar. Berlins regierender Bürgermeister Wegner sagte der RBB 24 Abendschau, man wolle sich da noch nicht festlegen.
Wir haben in Absprache auch mit dem DOSB, mit dem LSB, auch ein Stück weit mit dem IOC gesagt, wir legen uns auf keine Zahl fest, sondern wir wollen Olympische Spiele. Es geht primär, ist mein Eindruck, um 40 oder 44 und Berlin will Olympische Spiele. Da geht es mir nicht so sehr um den Zeitraum, sondern dass wir etwas für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft tun. Die Chancen, die wollen wir nutzen für Berlin.
Erstmals seit dem Amtsantritt der schwarz-roten Bundesregierung kommt heute der Koalitionsausschuss zusammen. Die Spitzen von CDU, CSU und SPD wollen dabei die Prioritäten ihrer Arbeit bis zur Sommerpause festlegen. Aus unserem Hauptstadtstudio, Hans-Joachim Viehweger.
Bei der ersten Sitzung geht es jetzt darum, was Schwarz-Rot jetzt schnell umsetzen möchte. Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft dürften dabei ganz oben auf der Liste stehen. Beispielsweise die schnelle Umsetzung des Plans, Investitionen von Unternehmen steuerlich zu begünstigen. Spannend wird aber sein, welche Projekte miteinander verbunden werden. Schließlich gehen manche Ideen mehr auf das Konto von CDU und CSU, andere mehr auf das Konto der SPD.
An Brandenburger Grund- und Förderschulen müssen Handys ab dem nächsten Schuljahr vor dem Unterricht ausgeschaltet und weggepackt werden. Die neue Regelung soll für die Jahrgangsstufen 1 bis 6 gelten. Das teilte das Bildungsministerium dem RBB mit. Die Nutzung der Handys dürfen Lehrkräfte aber erlauben, wenn es für den Unterricht sinnvoll ist. Im Gazastreifen sollen Palästinenser eine neue Verteilstation von Lebensmitteln gestürmt haben. Die Mitarbeitenden hätten sich deshalb zwischenzeitlich zurückgezogen. Aus israelischen Hubschraubern seien Schüsse abgegeben worden. Dabei sollen nach palästinensischen Angaben 3 Menschen getötet und mehr als 40 verletzt worden sein. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Nachts bewölkt und regnerisch, Tiefstwerte 15 bis 13 Grad. Zurzeit in Berlin-Steglitz 15 und in Guben 13 Grad. Tagsüber meist bedeckt, viel Regen und ein wenig Sonne bei maximal 17 bis 19 Grad. Die Zeit, es ist 5.03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Geht los mit der A38 Richtung Göttingen zwischen Breitenworbis und Heilbad Heiligenstadt. Hier haben wir 3 Kilometer Stau. Die A38 Richtung Göttingen ist zwischen Leinefelde-Worbis und Heilbad Heiligenstadt wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Zurzeit Stau bis Breitenworbis. A67 Mannheim Richtung Darmstadt zwischen Pfungstadt und Darmstädter Kreuz. 2 Kilometer stockender Verkehr nach einem Unfall mit einem Auto. Der Verkehr wird über den Standstreifen geleitet. Und last but not least die A93 Regensburg Richtung Holledau ist zwischen Bad Abbach und Saalhaupt gesperrt. Gute Fahrt.
Die ARD Infonacht.
Guten Morgen. Aus dem Studio von NDR Info in Hamburg, ich bin Milat Kupay. Der ukrainische Präsident Selenskyj kommt heute nach Berlin. Neben politischen Gesprächen mit Bundeskanzler Merz wird er auch den Bundespräsidenten treffen. Es wird erwartet, dass Merz seine Unterstützung für die Ukraine im Kampf gegen den russischen Angriffskrieg erneuern wird. Georg Schwarte schaut auf den Besuch voraus.
Wenn es um die Ukraine, wenn es um Volodymyr Selenskyj geht, dann wollte dieser Friedrich Merz immer schon gern vorn dabei sein.
Ich bin von den deutschen Politikern der Erste gewesen, der nach dem Ausbruch des Krieges dann am 1. und 2. Mai 2022 die Ukraine besucht hat.
Da war er noch Oppositionsführer und hatte dem damaligen Kanzler vorgeworfen, diese Ukraine links liegen zu lassen.
Habe es dem Bundeskanzler empfohlen, selbst zu reisen. Die letzten 2 Monate hat er das nicht getan.
Sein Amtsvorgänger Olaf Scholz tickte da ganz anders als Merz. 113 Tage erst nach Kriegsbeginn stieg Olaf Scholz damals in den Zug nach Kiew, weil der Hanseat Ergebnisse wollte, keine Bilder.
Ich werde nicht mich einreihen in eine Gruppe von Leuten, die für ein kurzes Rein und Raus mit einem Fototermin was machen, sondern wenn, dann geht es immer um ganz konkrete Dinge.
Der neue Kanzler Merz will auch ganz konkrete Dinge, aber er weiß eben auch um die Macht von Bildern. Und da stand Merz schon 4 Tage nach seiner Kanzlerwahl in Kiew mit Macron, Tusk, Starmer und mit viel Emotion.
Und ich bin persönlich auch ein Stück bewegt, dass es mir als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland heute erlaubt ist, in diesem Kreis hier zu stehen.
Die Stimme, sie wackelte, aber die Botschaft, die kam rüber.
Wir stehen fest und bleiben fest an der Seite der Ukraine.
Ein neues Wir war geboren, ein Wir im Kiew-Format. Polen, Frankreich, Großbritannien, Deutschland. Zelensky weiß darum, ist dankbar dafür.
Dziesno, United Europe. In Ukraine.
Merz, der neue Außenkanzler. Er will Zelensky auch heute nicht als vielstimmiger Chor, sondern mit einer Stimme sagen, was geht.
Ich habe 2 Ziele gehabt. Das eine war, dafür zu sorgen, dass die großen Länder Europas mit einer Stimme sprechen. Und das haben wir hinbekommen.
Aber das zweite Ziel, diesen Trump und damit die USA im Boot zu wissen, ungewisser denn je.
Ich versuche alles, ich weiß nicht, ob mir das gelingt, das liegt ja nicht allein an mir, aber ich versuche alles, die Amerikaner jetzt an unserer Seite zu halten.
Die New York Times spricht mit Blick auf den erratischen US-Präsidenten von einem strategischen Vakuum. Auch darüber wird Merz heute mit Zelensky reden. Was, wenn Washington Waffen und Geld streicht? Muss Europa am Ende in den USA amerikanische Waffen kaufen, um sie in die Ukraine durchzureichen? Der Kanzler klingt da erstaunlich undiplomatisch.
Ich sag's mal etwas salopp, alles, was wir bezahlen, dazu ist Trump bereit zu tun.
Dass Zelensky, der alle Hilfe braucht, heute, 22 Tage nach der Kanzlerwahl, zu Merz fährt, den deutschen Bundeskanzler bereits zum 3. Mal trifft, sicher kein Zufall, sondern ein Bild mit Botschaft. Wir tun alles, aber wir haben auch alles getan für eine diplomatische Lösung. Der Außenkanzler Merz sagt es so.
Den Vorwurf, nicht alle diplomatischen Mittel ausgeschöpft zu haben, die es gibt, den kann uns nun niemand ernsthaft mehr machen. Oberhalb der Schwelle die weiße Fahne zu hissen, aufzugeben und das Land Russland zu überlassen. Oberhalb dieser Schwelle haben wir alles getan, was möglich war, um mit Putin und Russland ins Gespräch zu kommen, bisher erfolglos.
Heute also Zelensky in Berlin. Es wird um neue Sanktionen gegen Russland gehen, um weitere Waffen. Und ja, das Wort Taurus dürfte auch wieder fallen, zum Ärger von Kanzler Merz.
Putin kann gut Deutsch, da musst du nur jeden Abend die Tagesschau gucken, um zu wissen, was Deutschland und was die Europäer planen. Und das, finde ich, ist ein strategischer Vorteil für ihn und ein strategischer Nachteil für uns. Warum sollen wir das fortsetzen?
Heute, 13 Uhr, Pressekonferenz im Kanzleramt, danach ein Treffen mit dem Bundespräsidenten. Es wird Bilder geben, aber Bilder mit Botschaften.
Und dazu kommen Forderungen. Zwar hat die EU gerade neue Sanktionen gegen Russland beschlossen und auch in den USA liegen Pläne für neue Strafmaßnahmen in der Schublade, aber ob und wann die beschlossen werden, ist offen. Kiew hätte hier einen gar nicht mal so neuen Vorschlag, von dem es hofft, dass er bald mal Gehör findet, nämlich dass Europa russische Vermögenswerte im Ausland zugunsten der Ukraine beschlagnahmt. Mehr dazu von Rebecca Barth.
Immer mehr Soldaten schickt, macht aber Putin in die Ukraine. Die russischen Truppen erhöhen zunehmend den Druck an der Front im Norden und Osten des Landes. Schon seit Monaten drängt die Ukraine daher auf die Konfiszierung eingefrorener russischer Vermögenswerte. Die Gelder könnten der Ukraine bei ihrem Überlebenskampf entscheidend helfen, sagt Natalia Halibarenko, Leiterin der ständigen Vertretung der Ukraine bei der NATO. Sie könnten eine wichtige Rolle bei der Waffenproduktion spielen und auch in der Zukunft, wenn es um den Wiederaufbau der Ukraine geht. Denn das Ausmaß der Zerstörung ist riesig. Wir brauchen jetzt Geld und wir brauchen auch in der Zukunft Geld für den Wiederaufbau. Etwa 300 Milliarden Euro der russischen Zentralbank haben die EU, Großbritannien, die USA und Kanada nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine blockiert. Der größte Teil davon liegt in Belgien. Und die ukrainische Rüstungsindustrie betont immer wieder, sie produziere weit unter ihren Kapazitäten. Es fehle lediglich das Geld. Doch im Westen ist die Skepsis einiger groß, eingefrorene russische Vermögenswerte zu konfiszieren, um sie der Ukraine zur Verfügung zu stellen. Olha Kowalska von der Kiewer Lobbyvereinigung ICUV hingegen sieht darin einen Vorteil, auch für Europa.
Але ж потрібно також розуміти, що якщо ці активи, вони підуть працювати на українську оборонку,
wenn diese Mittel an die ukrainische Rüstungsindustrie gehen, dann sinkt der Druck auf europäische Volkswirtschaften, die Ukraine mit Geld zu unterstützen. Wenn wir der ukrainischen Rüstungsindustrie oder der ukrainischen Wirtschaft Mittel aus den eingefrorenen russischen Vermögen zur Verfügung stellen, dann hat es auch Europa leichter. Staatsvermögen allerdings unterliegen einer Immunität. Ihre Beschlagnahmung würde gegen die internationale Ordnung verstoßen, hatte EZB-Chefin Christine Lagarde in der Vergangenheit argumentiert. Ukrainische Interessensvertreter hingegen befürworten einen solchen Schritt. Er würde Russland schmerzhaft treffen und sei daher eine angemessene Reaktion auf den russischen Angriffskrieg. Doch die EU ist sich bisher uneins. Einige Länder fürchten rechtliche und wirtschaftliche Konsequenzen für die Eurozone. Natalia Holibarenko, die ständige Vertreterin der Ukraine bei der NATO, zeigt sich frustriert. Es ist sehr enttäuschend, dass wir nach so vielen Jahren Krieg immer noch Argumente hören, dass es keine juristische Lösung gibt. Ich denke, dass es immer eine juristische Lösung gibt, wenn es einen politischen Willen gibt, nicht umgekehrt. Der politische Wille diktiert die Existenz einer juristischen Lösung. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. So sieht es auch Olha Kowalska in Kiew. Die Organisation ICUV stützt sich bei ihrer Argumentation unter anderem auf mehrere Gutachten internationaler Juristen. Demnach sei eine Konfiszierung auch legal möglich. Und die Zeit drängt, denn Kowalska fürchtet, dass Ungarn die Blockade der russischen Vermögen schon Ende Juni aufheben könnte. Dann muss der Rat der Europäischen Union die Sanktionen gegen Russland neu bestätigen. Und zwar einstimmig. Und dann haben diese Vermögenswerte eine sehr hohe Chance, nach Russland zurückzukehren. 300 Milliarden. Das ist der russische Verteidigungshaushalt für 2 Jahre. Wir verstehen, dass sie diese Gelder nicht einfach in Russland in einer Bank lagern werden. Russland investiert sie in Bomben, in Raketen, um mehr Drohnen, mehr Granaten zu produzieren, um in der Ukraine weiter vorzurücken.
Stimmen aus der Ukraine zur möglichen Beschlagnahme russischer Gelder im Ausland. Rebecca Barth hat sie in Kiew gesammelt. So, schauen wir aufs Wetter. Erstmal ein paar aktuelle Temperaturen. Milde 14 Grad messen wir in Hamburg. Berlin ist ebenfalls mit 14 Grad mit dabei. Frankfurt am Main ebenfalls 14 Grad. Weiter geht's in Dresden. 16 Grad. Auf dem Brocken im Harz. Naturgemäß etwas kühler, 8 Grad. Weiter in Köln 15 Grad. Leipzig meldet ebenfalls 14 Grad. 13 Grad in München. Und Stuttgart ist mit 16 Grad mit von der Partie. Ja, ansonsten tagsüber im Osten und Süden Schauer und Gewitter, zeitweise stürmisch. Von Westen später dann freundlicher, dann lacht uns auch mal die Sonne an. Das Ganze bei 14 bis 20 Grad. Auch am Donnerstag gebietsweise Schauer, also es kommen weiter Regentropfen runter. Meine Mutter sagt immer, das braucht die Natur auch mal. Bei 15 bis 22 Grad und am Freitag ebenfalls im Norden und Nordosten Schauer, im Südwesten trocken bei 16 bis 27 Grad. Die Uhrzeit habe ich auch noch für Sie. Es ist 5.14 Uhr ganz genau.
Die Die ARD-Infonacht.
In Kanada hat die Monarchie in den vergangenen Tagen viele neue Anhänger gefunden. Selten war ein Besuch von König Charles und Königin Camilla so willkommen wie der in der kanadischen Hauptstadt Ottawa. Angesichts der Annexionsdrohungen von US-Präsident Trump besinnen sich die Kanadier wieder auf das, was sie von den USA unterscheidet. Und dazu gehört auch, dass Kanada einen König hat. Gestern hat Charles die Thronrede zur Eröffnung des kanadischen Parlaments gehalten und Kanada deutlich den Rücken gestärkt. Martin Ganselmeier berichtet.
Normalerweise stößt die Thronrede zur Eröffnung des kanadischen Parlaments nur bei politisch interessierten Kanadiern auf Interesse. Die Generalgouverneurin als Vertreterin der britischen Krone liest vor, was ihr die kanadische Regierung aufgeschrieben hat. Diesmal aber war alles anders. Zum ersten Mal seit 1977 war das Staatsoberhaupt aus London angereist, um die Rede persönlich im Parlament vorzutragen. Immer wieder ergänzte König Charles den vorgegebenen Text mit Streicheleinheiten für Kanada. Dies sei zwar sein erster Besuch als König von Kanada, sagte Charles, aber schon der 20. in seinem Leben. Und jedes Mal, wenn ich nach Kanada komme, nehme ich etwas mehr von Kanada in mein Blut auf und von dort strömt es direkt in mein Herz. König Charles erwähnte Donald Trump nicht beim Namen. Eine direkte Kritik an Trump hätte die Interessen der britischen Regierung durchkreuzt. Keir Starmer bemüht sich um ein gutes Verhältnis zum US-Präsidenten. Doch immer wieder gab es klare Anspielungen auf die Bedrohung durch den übergriffigen Nachbarn im Süden. Kanada steht heute vor einer ernsten Herausforderung. Demokratie, Pluralismus, Rechtsstaatlichkeit, Selbstbestimmung und Freiheit, diese Werte sind Kanada wichtig. Charles trug vor, die kanadische Regierung werde ihren außenpolitischen Kurs verändern. Kanada wolle seine Beziehungen zu verlässlichen Handelspartnern und Verbündeten stärken und mit Nationen zusammenarbeiten, die Kanadas Wertvorstellungen von einer multilateralen Weltordnung teilen. Mehrfach betonte König Charles, was Kanada als eigenständige Nation von den USA unterscheidet. Kanada bekennt sich zu seinen britischen, seinen französischen und indigenen Wurzeln. Es ist ein ehrgeiziges und innovatives Land, zweisprachig, zutiefst multikulturell und auf Versöhnung aus. Regelmäßig wechselte König Charles ins Französische und machte damit einen weiteren Unterschied zu den USA deutlich. Die französische Sprache und die Kultur aus Quebec, so Charles, sind das Herz der kanadischen Identität. Den größten und lang anhaltenden Applaus bekam König Charles am Ende seiner Rede, als er eine Passage aus Kanadas Nationalhymne wörtlich zitierte: Der wahre Norden ist stark und frei. Der zweitägige Staatsbesuch von König Charles und Königin Camilla war ein voller Erfolg für beide Seiten. Viel Ahornblatt-Patriotismus für Kanada und neue Sympathien für ein Königshaus, das ansonsten im Alltag vieler Kanadier keine Rolle spielt. Nach einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Ipsos halten 2 von 3 Kanadiern die Monarchie für sinnvoll. Deutlich mehr als vor einem Jahr. Der wesentliche Grund, Kanada unterscheide sich dadurch von den USA.
Haben Sie schon mal vom Brain Prize gehört? Das ist der wichtigste Forschungspreis für Neurowissenschaftler, also Experten für das Gehirn. Und der Brain Prize ist mit 1,3 Millionen Euro höher dotiert als der Nobelpreis. Verliehen wird er jedes Jahr von einer dänischen Stiftung und darum findet die Preisverleihung auch in Anwesenheit des dänischen Königs in Kopenhagen statt. Einer der Gewinner in diesem Jahr ist der Heidelberger Wissenschaftler Frank Winkler. Zusammen mit einer amerikanischen Kollegin hat er eine Entdeckung gemacht, die die Behandlung von Krebs grundsätzlich verändern könnte. Mehr dazu von Stefan Tröntle.
Krebszellen in Hirntumoren bilden ein eigenes Netzwerk, sozusagen ein Gehirn im Gehirn, mit extrem langen Auswüchsen, fast wie bei Pilzen. Und sie bilden Synapsen, also Verbindungen mit Nervenzellen. Viel schlimmer aber, sie können durch Nervenimpulse zum Wachstum angeregt werden. Das erklärt auch, warum derartige Tumore oft sehr schnell wieder nachwachsen, sagt Frank Winkler.
Wir haben erstmal herausgefunden, dass diese Tumorzellennetzwerke wirklich so komplex sind, fast intelligent sind, dass der Tumor selber versteht, was da passiert und er sich dann nach so einer Operation auch selbst wieder reparieren möchte.
Wenn man also gegen Tumore vorgehen will, kommt es sozusagen darauf an, die Telefonleitung zu kappen, dafür zu sorgen, dass der Tumor nicht mehr kommunizieren kann. Dann kann er nicht mehr so einfach nachwachsen und Behandlungsmethoden wie Chemotherapie oder Bestrahlung sind wirksamer. Professor Winkler ist Oberarzt in der Neurologie der Heidelberger Uniklinik und versucht in ersten Studien herauszufinden, welche Substanzen diese bösartigen Netzwerke hemmen können.
Das ist zum Beispiel ein Antiepileptikum, was eben genau aber auch die bösartigen Synapsen hemmt.
Josef Runde aus Waghäusel ist einer der Teilnehmer der Studie. Er wurde schon zweimal operiert, weil der Tumor nachgewachsen war. Jetzt hofft er darauf, dass ein bestimmtes Medikament gegen Epilepsie das Tumorwachstum bremst.
Ich habe ein Glioblastom, der ist eigentlich tödlich, so gut wie nicht heilbar. Aber wenn ich mit dieser Theorie dann weiter leben kann, weiter so in dem Zustand, wie ich mich jetzt fühle, noch weiter meine Tage verbringen kann, bin ich sehr zufrieden, meine Familie auch.
Der Studie vorangegangen, Forschungen am Deutschen Krebsforschungszentrum. Dort gibt es unter anderem ein Spezialmikroskop, mit dem man beobachten kann, wie sich Tumorzellen im lebenden Gewebe verhalten. An einem Bildschirm zeigt Frank Winkler Aufnahmen von chemisch erregten Tumorzellen.
Ja, am Ende muss man sagen, sie reden miteinander, kommunizieren. Sie sind ein soziales Netzwerk, ne? Und sind genauso effektiv in der Kommunikation wie soziale Netzwerke und auch genauso widerstandsfähig.
Was inzwischen auch schon feststeht, Frank Winklers Entdeckung geht über das Verhalten von Hirntumoren hinaus. Der Chef der Heidelberger Neurologie, Professor Wolfgang Wick.
In anderen Organen scheint das zum Teil ähnlich zu sein. Also wir wissen inzwischen, dass bei der Brustkrebserkrankung stadienabhängig der Kontakt zwischen Nerven und den Krebszellen auch eine große Rolle spielt.
Was Winkler durch seine Arbeit herausgefunden hat, nennt sich Cancer Neuroscience, Krebs-Neurowissenschaft. Für Krebsforscher eine sehr vielversprechende Herangehensweise. Der Vorstandsvorsitzende des DKFZ, Professor Michael Baumann.
Das ist eine völlig neue Forschungsrichtung, die zur Entdeckung geführt hat, die uns zeigen, warum bestimmte Krebse so unheimlich resistent, also abwehrend gegen Behandlungen sind.
Untersucht wird jetzt, wie man den stimulierenden Einfluss auch bei anderen Krebsarten unterbinden kann. Frank Winklers Entdeckung wird heute Abend ausgezeichnet. Durch ihn ist die Tumortherapie ein großes Stück weitergekommen.
Wenn von Plattdeutsch die Rede ist, denken die allermeisten von Ihnen sicher an Norddeutschland. Aber Platt oder, wie manche Leute sagen, Niederdeutsch wird nicht nur zwischen Emden und Stralsund gesprochen, sondern auch in Brandenburg. Das Bundesland hat jetzt sogar eine Niederdeutsch-Botschafterin ernannt, in Prenzlau in der Uckermark.
Ja, guten Tag erstmal. Mein Name ist Nele Hübner. Ich lebe hier in Prenzlau und ich bin die Niederdeutsch-Botschafterin in Brandenburg.
So klingt die Kurzvorstellung von Nele Hübner, der ersten Niederdeutsch-Botschafterin von Brandenburg. Im Prenzlauer Rathaus bekam die 21-Jährige ihre offizielle Ernennungsurkunde überreicht. Dazu Tobias Dünow, Staatssekretär im Kulturministerium. Warum eine Niederdeutsch-Botschafterin?
Weil damit deutlich wird, dass das Niederdeutsche oder das Plattdeutsche, das meint ja das Gleiche, keineswegs jetzt irgendwie verstaubt oder von gestern ist, sondern quicklebendig und auch von ganz jungen Menschen wie unserer neuen Botschafterin gepflegt und geliebt und weitergegeben wird.
So wie das auch die ehrenamtliche Botschafterin will. Vor allem bei jungen Leuten möchte Nele Hübner für die Regionalsprache werben. Schon während ihrer Ausbildung hat sie sich für Schulprojekte engagiert. Unter anderem hat sie die immer ausgebuchten Harry-Potter-Feste auf Platt organisiert. Das uckermärkische Platt hat sie ursprünglich von ihrem Opa gelernt.
Wir haben ganz oft Plattdeutsch geredet, aber dann in der 4. Klasse wurde Unterricht an meiner Grundschule angeboten. Und den habe ich natürlich wahrgenommen. Und dadurch hat sich auch meine Leidenschaft zu Plattdeutsch entwickelt und hält bis heute an, wie man sieht.
Im Kulturzentrum Dominikanerkloster beendet die Plattdeutsch-Botschafterin gerade eine Ausbildung zur Bibliothekarin und absolviert eine Zusatzqualifikation Niederdeutsch an der Universität Greifswald. Prenzlaus Bürgermeister Sommer hat ihr übrigens eine unbefristete Festanstellung angeboten, wenn sie ihre Ausbildung erfolgreich beendet, was niemand ernsthaft bezweifelt.
Ein Leben ohne Plattdeutsch ist möglich, aber sinnlos. Ein Leben ohne Plattdeutsch ist möglich, aber sinnlos.
So klingt also die erste Deutsch-Niederdeutsch-Botschafterin Brandenburgs. Fred Pilarski hat sie getroffen. 5.24 Uhr.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Jakob Silvester Schmidt. Eintracht Braunschweig spielt auch in der kommenden Saison in der zweiten Liga. Der 2:0-Sieg im Hinspiel und ein packendes 2:2 gegen den ersten FC Saarbrücken im Rückspiel mit Verlängerung und roten Karten reicht den Niedersachsen. Mats Nicholson.
Ein aufopferungsvoller Drittligist schießt tatsächlich 2 Tore, bringt sich in die Verlängerung. Am Ende aber setzt sich der Zweitligist durch und hält die Klasse. Eintracht Braunschweig schießt in der Nachspielzeit der ersten Hälfte der Verlängerung durch Michele Sanchez das 1:2. Saarbrücken danach mit weiteren Torchancen brauchte einen weiteren Treffer fürs Elfmeterschießen, aber dann ganz kurz vor Schluss Philipp für Braunschweig ins leere Tor. Brünker und Krüger hatten in der regulären Spielzeit die beiden Tore für Saarbrücken geschossen. Ganz, ganz bitter. Denn Saarbrücken, der Drittligist, kämpfte wirklich aufopferungsvoll, spielte dann auch in der Verlängerung noch mutig mit, versuchte alles, sogar in Unterzahl, weil Rizzuto die gelb-rote Karte sah, aber es am Ende reichte es nicht. Eintracht Braunschweig bleibt Zweitligist. Für den ersten FC Saarbrücken geht's in der dritten Liga weiter.
Ja, wir bleiben erstmal beim Fußball, denn da ist wieder einiges in Sachen Trainerkarussell los. Sandro Wagner wird Trainer beim Bundesligisten FC Augsburg. Das bestätigte der Club bereits der deutschen Presseagentur. Der Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft hatte Ende April angekündigt, den DFB nach dem Final Four der Nations League im Juni zu verlassen. Nun ist also klar, wo es den 37-Jährigen hinziehen wird. Und auch bei Werder Bremen ist einiges los. Werder hat sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Ole Werner getrennt. Erst am Montag hatte der Verein mitgeteilt, dass Werner seinen im Juni 2026 auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird. Jetzt zieht der Verein also direkt die Reißleine und hat laut Geschäftsführer Clemens Fritz auch schon klare Vorstellungen für die Nachfolge.
Die Liste ist schon runtergebrochen. Es stehen nicht mehr so viele Kandidaten drauf. Kann man zu 2 Kandidaten Kreis sagen. Aber ich sage ja, die Liste ist sehr, sehr klein und ja, da will ich auch ganz, ganz offen sein. Unser Ziel ist es schon, dass wir in dieser Woche noch den neuen Trainer bekannt geben werden.
Zuversichtliche Worte von Clemens Fritz. Einen souveränen Sieg hat Tennisprofi Alexander Zverev bei den French Open eingefahren. In der ersten Runde des Grand Slam Turniers in Paris bezwang der Hamburger den US-Amerikaner Lerner Chen. Guido Ringel berichtet.
Kein Hurricane an einem windigen Tag in Paris. Alexander Zverev ist jetzt nicht durch sein Match gefegt gegen Lerner Chen, aber ein blitzsauberer Sieg war es doch. 3 Sätze, rund 2 Stunden. Der Hamburger hatte alles im Griff und zeigte sich nach seiner Krankheit zuletzt jetzt fit und konzentriert.
So ein Magen-Darm-Virus dauert halt nicht lange. Das ist halt das Glück dabei. Und ich fühle mich okay. Habe auch heute, fand ich, ein relativ gutes Match gespielt und bin auch bereit für was jetzt noch kommt.
Mindestens das Match in der zweiten Runde, denn gegen Lerner Chen aus den USA hat Zverev in diesem Jahr zwar schon mal verloren. Der erst 19-Jährige hat was drauf, konnte das in Acapulco zeigen, auf Hartplatz. Auf dem Sand von Paris aber, wo es Ruhe und Konstanz braucht, da war Zverev der Stärkere. Mit solidem und druckvollem Grundlinienspiel konnte die Nummer 3 der Welt der Favoritenrolle gerecht werden und den Sprung in die nächste Runde schon fast locker meistern. Und auch deswegen das breite Grinsen und Lächeln beim Siegerinterview auf dem Platz. Alexander Zverev scheint sich von einer bislang wackeligen Saison hier in Paris nicht beunruhigen zu lassen. Gar nicht nach Lachen zumute war Maximilian Marterer. Ewig lange gekämpft im Match gegen den Australier Walton und doch das Aus nach 5 Sätzen. Von einst 9 gestarteten Deutschen sind jetzt also nur noch 3. In der nächsten Runde.
Zum Schluss noch der Blick auf die Basketball-Playoffs. Dort steht Heidelberg erstmals seit 50 Jahren im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft. Heidelberg setzte sich in der Best-of-5-Serie mit 3:1 gegen Chemnitz durch. Jetzt wartet Titelverteidiger FC Bayern München. Zwischen den Würzburg Baskets und den Löwen Braunschweig kommt es dagegen zum 5. und entscheidenden Spiel. Es wird am Donnerstag stattfinden. Im Halbfinale wartet dann auf den Gewinner Ulm.
Der Sport mit Jakob Silvester Schmidt.
Zwischen Hamburg und Haiti.
Für mich war das sehr überwältigend alles. Heiraten am Strand, ganz was anderes.
Auf Mauritius wird so mancher Traum wahr.
Also wir haben zwischen Las Vegas und hier entschieden, aber nach dem freundlichen Telefonat mit Eva war es für uns klar.
Also erstmal würde ich sagen, dass eine Hochzeit auf Mauritius deutlich billiger ist als eine Hochzeit in Deutschland. Weil die Paare, die hier hinkommen, sagen, okay, sie kombinieren die Hochzeit mit den Flitterwochen.
Um dann einfach mal abzutauchen. Aber Vorsicht.
Man darf nicht zu tief tauchen, nicht sein Limit vergessen. Das hatten wir im Kopf, als wir zum ersten Mal zu einem Wrack tauchten.
Auf dem Meeresgrund findet sich Geschichte.
Die wichtigsten Fundstücke, die wir dort gefunden haben, sind Sklavenmedaillen. Das bedeutet, während die Sklaven auf dem Schiff waren, hatten sie um Hals Medaillen mit einer Nummer, weil es war zu kompliziert, den Namen zu geben. Dann haben sie einfach eine Nummer gegeben.
Zwischen Hamburg und Haiti. Jederzeit in der ARD-Audiothek.
Und die ARD-Audiothek können Sie sich zum Beispiel auf Ihr Smartphone runterladen. Natürlich kostenlos.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 5.30 Uhr mit Wolfgang Berger. In einem Hilfsgüterverteilzentrum im Süden des Gazastreifens ist es zu chaotischen Szenen gekommen. Tausende Menschen stürmten die Einrichtung in Rafah, um an Lebensmittel zu gelangen. Drei Menschen sollen dabei durch Schüsse getötet und Dutzende verletzt worden sein. Aus der Nachrichtenredaktion Torben Müller.
Zeugen zufolge brach das Chaos aus, als verzweifelte Menschen die Zäune des Zentrums der US-Hilfsorganisation GHF durchbrachen und das Personal zwangen, sich zurückzuziehen. Dann seien Schüsse gefallen und israelische Kampfflugzeuge über den Schauplatz geflogen. Auch ein Panzer habe in der Ferne gefeuert. Laut israelischer Armee hatten Soldaten in der Umgebung Warnschüsse abgegeben. Die GHF erklärte, ihre Mitarbeiter seien zurückgewichen, um einigen wenigen Bewohnern des Gazastreifens die sichere Entgegennahme von Hilfsgütern zu ermöglichen. Der normale Betrieb sei jedoch rasch wieder aufgenommen worden.
Das Bundeskabinett befasst sich heute mit dem Familiennachzug bei Kriegsflüchtlingen und mit Einbürgerungsregeln. Aus Regierungskreisen wurde bekannt, dass der Familiennachzug für die kommenden 2 Jahre ausgesetzt werden soll. Für Flüchtlinge mit sogenanntem subsidiärem Schutzstatus soll es dann nicht möglich sein, Kinder, Ehefrauen, Ehemänner oder Eltern nachzuholen. Außerdem will Bundesinnenminister Dobrindt die frühzeitige Einbürgerung gut integrierter Ausländer wieder abschaffen. Die Einbürgerung wäre dann in solchen Fällen frühestens nach 5 Jahren möglich. Bundesgesundheitsministerin Warken hat ihren Vorschlag verteidigt, dass Patienten bei Beschwerden künftig immer erst zum Hausarzt gehen sollen. Es sei dafür gesorgt, dass die Hausärzte dadurch nicht überlastet werden, sagte die CDU-Politikerin in den Tagesthemen.
Wir haben zu unserem Vorschlag ein sehr gutes Feedback bekommen, auch gerade der Ärztinnen und Ärzte. Sie wollen das gemeinsam mit uns umsetzen. Das wollen wir jetzt auch sehr schnell angehen. Natürlich ist es komplex, wird auch ein wenig dauern. Wir wollen es aber schnell umsetzen. Und natürlich müssen wir an anderer Stelle dann auch Ärztinnen und Ärzte entlasten von Bürokratie, von Dokumentationspflichten, von Berichtspflichten. Wir setzen stark auf Digitalisierung. Das alles kann dazu führen, dass der Arzt, die Ärztin mehr Zeit am Patienten hat. Und das bringt dann auch was für unser Primärarztmodell.
Bundesgesundheitsministerin Warken. Die US-Regierung will angehende ausländische Studierende, Teilnehmende von Austauschprogrammen und Au-pairs offenbar stärker überprüfen. Medienberichten zufolge sind US-Botschaften und Konsulate weltweit angewiesen worden, vorerst keine neuen Termine für entsprechende Visa-Anträge zu vergeben. Unter anderem sollen demnach Social-Media-Kanäle der Bewerber gründlicher überprüft werden. Und das Wetter in Deutschland. Tagsüber im Osten und Süden Schauer und Gewitter, zeitweise stürmisch, von Westen später freundlicher, Höchstwerte 14 bis 20 Grad. Am Donnerstag gebietsweise Schauer bei 15 bis 22 Grad, am Freitag im Norden und Nordosten Schauer, im Südwesten trocken bei 16 bis 27 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Die A38 Richtung Göttingen zwischen Breitenworbis und Heilbad-Heiligenstadt, 3 Kilometer Stau. Die A38 nochmal Richtung Göttingen, also im weiteren Verlauf zwischen Leinefelde-Worbis und Heilbad-Heiligenstadt. Wegen Bergungsarbeiten gibt es hier eine Sperrung, zurzeit Stau bis Breitenworbis. Die A93 Regensburg Richtung Holledau ist zwischen Bad Abbach und Saalhaupt gesperrt. Und die B82 Goslar Richtung Rüden ist zwischen Langelsheim Süd und West wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Gute Fahrt.
Die ARD Infonacht.
Mit Milat Kupay. Wenn das Kabinett heute zu seiner Sitzung zusammenkommt, dann steht auch eine Personalie auf der Tagesordnung. Es geht um die Ernennung des neuen Drogenbeauftragten der Bundesregierung. Diesen Posten soll der Virologe und frisch gebackene Bundestagsabgeordnete Henrik Streeck übernehmen. Den Namen haben Sie sicherlich schon mal gehört. Aber was Sie sonst noch über ihn wissen sollten, das erfahren Sie jetzt von unserer Hauptstadtkorrespondentin Eva Ellermann.
Er war eines der Expertengesichter der Corona-Pandemie, Professor Henrik Streeck, Chef-Virologe der Uniklinik Bonn, damals Mitglied im Expertenrat der Bundesregierung. Bei den Corona-Schutzmaßnahmen hat er sich für einen eher gemäßigten Kurs eingesetzt. So ist Henrik Streeck bundesweit bekannt geworden. Dabei ist der 47-Jährige auch ein renommierter HIV-Forscher. Vor der Medizin wollte er Filmmusikkomponist werden und Autor ist er auch. Im Februar hat er einen Wissenschaftsthriller veröffentlicht, in dem ein tödliches Virus eine Rolle spielt. Corona beschäftigt ihn weiter, auch als CDU-Bundestagsabgeordneter. Streeck hält eine Aufarbeitung der Pandemie für notwendig, findet aber, die sollte vor allem den Experten überlassen werden. Einen Bürgerrat, der die Erfahrungen der Bevölkerung aufgreift, lehnt er ab.
Das sind Dinge, die man sich anhören muss, aber ich glaube, die primäre Aufarbeitung sollte erstmal durch die Wissenschaft erfolgen und natürlich separat davon von der Politik,
sagte Streeck im September dem ARD-Hauptstadtstudio. Warum er als Vollblutwissenschaftler in die Politik gehen wollte, hat er so erklärt.
Wir sind in einer Situation, wo man das Gefühl hat, dass in vielen Bereichen wir pragmatische Lösungen brauchen. Und dafür braucht es in meinen Augen auch Menschen, die aus der Praxis kommen und die von ihrem alltäglichen Lebenserfahrung oder ihre Arbeit sehen, welche Veränderungen gemacht werden müssen.
Gesundheitsminister ist der Mediziner trotzdem nicht geworden, obwohl er sich vor der Kabinettsbildung ins Gespräch gebracht hatte. Jetzt also Drogenbeauftragter der Bundesregierung, ein Thema, das Streeck bislang nicht bearbeitet hat. Vor ein paar Jahren wurde in einem Interview mal gefragt, welche Sucht in Deutschland besonders verbreitet ist. Da hat er geantwortet, Deutschland ist ein Alkoholhochkonsumland. Diese Einschätzung jedenfalls dürfte er mit seinem Vorgänger Burkhard Blinert von der SPD teilen. Unklar, ob Streeck sich auch für mehr Werbeverbote für Alkohol oder Tabak einsetzen wird. Unklar auch, wie Streeck zur Cannabis-Freigabe steht. Aber da haben Union und SPD im Koalitionsvertrag den Rahmen gesetzt. Es wird ergebnisoffen geprüft.
Wirtschaft. Die Zollpolitik von US-Präsident Trump hält die Weltwirtschaft in Atem. Seine neueste Idee, Güter aus der EU sollen mit 50% Zöllen belegt werden. Ursprünglich ab dem 1. Juni, aber zu Wochenbeginn hat er die Frist bis zum 9. Juli verlängert. Trumps Zollpläne heißen auch, der Import in und der Export aus den USA wird teurer. Langsam wird auch deutlich, wer die Mehrkosten der Zölle tragen muss. Die Firmen und die Verbraucher in den USA. Die Einzelheiten dazu von Birgit Eger aus Washington.
Der Alltag wird für die meisten Amerikaner wohl teurer werden. 2.800 US-Dollar, umgerechnet 2.500 Euro weniger Kaufkraft, wird ein durchschnittlicher amerikanischer Haushalt im Jahr zur Verfügung haben. Wenn die Zollgebühren so bleiben wie zurzeit und die Händler ihre Mehrkosten auf die Verkaufspreise aufschlagen. Das hat die Forschungsabteilung der Yale-Universität, das Yale Budget Lab, ausgerechnet. Eine Verkäuferin einer Boutique für Abendkleider in Connecticut erzählte dem Sender NBC, das ist auf alle Fälle eine Herausforderung, zu entscheiden, von wem kaufen wir jetzt ein und wie viel. Einige unserer Unternehmen haben ihren Sitz in China, andere in Indien, manche aber auch in den USA. Leicht verderbliche Güter, Lebensmittel vor allem, trifft die Preiserhöhung als erstes. Sie können nur begrenzt gelagert werden. Heiko Stumpf von der Deutschen Außenwirtschaftsgesellschaft GTAI beobachtet den Markt von San Francisco aus.
Die Zölle gelten ja für Agrarprodukte, die gar nicht in den USA angebaut werden. Zutaten wie Kakao, Vanille, Pfeffer, das erhöht dann Produktionskosten bei den Nahrungsmittelherstellern. Da waren zum Beispiel auch der Schokoladenhersteller Hershey, dass ja durch die Zölle Zusatzkosten von bis zu 100 Millionen US-Dollar entstehen könnten.
US-Präsident Donald Trump redet nicht gerne über die Folgen der Zölle für Verbraucher. Auf Fragen von Journalisten reagiert er unwirsch. Als der größte Einzelhändler Walmart ankündigte, seine Preise zu erhöhen, sagte Trump wörtlich, "Eat the tariffs", soll heißen, die Händler sollen die Mehrkosten gefälligst selbst tragen. Das machen sie zurzeit auch. Stu Lennart zum Beispiel, Chef des Supermarktes Tom Lennarts, der erzählte dem Sender CNN, man helfe sich jetzt eben untereinander. Was wir mit den kleineren Zulieferern meist machen, we are eating the tariffs. Wir schlucken die Mehrkosten. Ich versuche immer 50-50 zu machen. Er übernimmt die Hälfte, ich übernehme die Hälfte. Wir nehmen das dann von unseren Gewinnmargen. Die sind in unserer Branche nicht hoch, aber wir führen schon lange ein Familienunternehmen und wir können machen, was wir wollen. Auf Nachfrage der ARD bei den großen Supermarktketten, welche Auswirkungen die Zölle haben werden, hat nur der Discounter Lidl geantwortet. Er ist auch in den USA vertreten. Die Pressesprecherin schrieb übersetzt: Wie andere Händler analysieren wir auch ständig die Veränderungen im globalen Umfeld. Aber wir verpflichten uns trotz allem, unseren Kunden den besten Wert anzubieten. Wir halten unsere Preise niedrig, indem wir die Betriebskosten auf einem Minimum halten und unnötige Kosten vermeiden. US-Präsident Trump verspricht sich von den Zöllen nicht nur, dass Firmen ihre Produktion in die USA verlagern, sondern auch mehr Einnahmen für den klammen Staatshaushalt. Warwick McKibben vom Peterson Institute for International Economics hat ausgerechnet, wie viel zusätzliche Zölle in Höhe von 10% einbringen könnten. 2,5 Billionen US-Dollar könnten das bei seinem Modell sein. Aber das würde bedeuten Mehrkosten für Unternehmen und Verbraucher von rund 950 Milliarden Dollar. Das Weiße Haus habe sich die Rechnung zu einfach gemacht, so McKibben gegenüber der ARD. Importe werden bei den hohen Zöllen abnehmen, weil sie zu teuer sind. Das heißt weniger Zolleinnahmen. Exporte werden abnehmen aufgrund der schlechteren Wechselkurse. Aber das bewirkt auch, dass viele Firmen weniger Gewinne machen. Das heißt dann weniger Steuereinnahmen aus Gewinnen für die Regierung. Auch die Steuereinnahmen von den Haushalten werden sinken. Wenn man das alles zusammennimmt, plus den Effekt, dass die anderen Länder auch Gegenzölle erheben werden, dann heißt das, zwar die Einnahmen steigen, aber wesentlich weniger als die einfache Rechnung für mehr Staatseinnahmen. Hohe Zölle schaden dann am Ende der gesamten Volkswirtschaft mehr, als dass sie nutzen. Darüber sind sich die meisten Wissenschaftler in der Theorie einig. In der Praxis heißt das, Unternehmen und Verbraucher können nur abwarten, kurzfristig die passende Entscheidung treffen und hoffen, dass sich die Zolldiskussion bald beruhigt.
In diesem Jahr feiern wir 35 Jahre deutsche Einheit und noch immer müssen wir uns fragen, wie steht's um die innere Einheit? Manche sagen, gerade in den letzten Jahren hätten sich Ost- und Westdeutsche wieder auseinanderentwickelt. Sachsens Sozialministerin Petra Köpping hat darum einen Schüleraustausch zwischen Ost und West angeregt zum besseren Verständnis. Was sagen Schüler dazu? Uta Georgi hat nachgefragt.
Mathieu Hoffmann ist 16 Jahre alt, lebt in der Nähe von Chemnitz und besucht in Stolberg das Karl-von-Bach-Gymnasium. Als stellvertretender Vorsitzender des Landesschülerrates Sachsen kann er Stimmungen in Ost wie West ausloten.
Es gibt ja die Bundesschülerkonferenz, wo aus allen Bundesländern die Schülervertretungen zusammenkommen. Und man sieht dort auch in den Bildungssystemen ja Unterschiede. Und ich glaube, so ein Schüleraustausch kann da stark dazu beitragen, ein Grundverständnis zu schaffen, wie die anderen leben. Und ich glaube, das sorgt auch dafür, dass ganz viele Jugendliche Vorurteile über entweder den Osten oder eben den Westen nicht mehr dann so omnipräsent haben, sondern diese Vorurteile abbauen.
Der Sächsische Lehrerverband begrüßt die Idee von Sozialministerin Petra Köpping. Landesvorsitzender Michael Jung warnt aber davor, einen Ost-West-Schüleraustausch zur Pflicht zu machen.
Die Lehrerinnen und Lehrer haben natürlich als Hauptaufgabe die wenigen, die noch da sind, Unterricht zu machen und letztendlich dann die Lehrpläne bzw. die Unterrichtsstunden abzusichern. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich gerade in der jetzigen Zeit auch ein finanzielles Problem. Wir haben ja nicht mal für Vertretungslehrergeld. Wer bezahlt das dann? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Schülerinnen und Schüler bzw. die Schule das dann aus der eigenen Tasche bezahlen soll.
Auf freiwilliger Basis gäbe es schon heute Projekte für einen ost-westdeutschen Schüleraustausch so jung. Das Kultusministerium Baden-Württemberg nennt ein Beispiel. Schriftlich heißt es von dort auf Nachfrage:
Seit 2012 führt das Land Sachsen jedes Jahr das sächsische Geschichtscamp durch. Dauer jeweils 5 Tage. Die Länder Sachsen und Baden-Württemberg haben eine gute Kooperationstradition. Daher findet das Geschichtscamp seit 2019 als gemeinsames schulisches Kooperationsprojekt der beiden Bundesländer statt. Jedes Jahr an einem anderen Ort in Sachsen.
Bis zu 60 Schüler der Klassen 9 bis 13, je zur Hälfte aus Sachsen und Baden-Württemberg, setzen sich dabei mit der Geschichte der DDR auseinander. So entstehen Filme, Audioreportagen oder Lesungen. Einen noch intensiveren Schüleraustausch zwischen Ost und West wünscht sich Sven Teuber, der Bildungsminister von Rheinland-Pfalz.
Aus meiner kommunalpolitischen Arbeit habe ich enge Beziehungen nach Weimar, zu unserer Partnerstadt. Und das schätze ich sehr und ich erfahre da eine große Bereicherung und ich würde mich freuen, wenn wir Schülerinnen und Schülern diese Art der Bereicherung auch zugutekommen lassen und durch den SchülerInnenaustausch zwischen Ost und West einen Beitrag zur Verständigung leisten können.
Heißt es im Beitrag von Uta Georgi. Jetzt ist es 5.44 Uhr. Guten Morgen.
Die ARD-Infonacht.
Deutschland hat seine letzten Atomkraftwerke vor rund 2 Jahren vom Netz genommen. Der Atomausstieg lässt sich auch kaum wieder rückgängig machen, so sehr das manche Politiker auch gewollt hätten. Eines der wenigen Länder in Europa, das einen ähnlichen Weg eingeschlagen hat, ist Spanien. Doch nach dem großen Stromausfall vom April keimt die Debatte wieder neu auf, ob man denn das Ganze nicht noch einmal überdenken sollte. Rudert Spanien beim Atomausstieg also zurück? Christian Sachsinger.
Almaraz heißt das Atomkraftwerk, das als erstes in Spanien vom Netz gehen soll. Und Almaraz ist eine kleine Gemeinde, 200 Kilometer südwestlich von Madrid in der Extremadura, einer der ärmsten Regionen Spaniens. Rund um das Dorf wenige Unternehmen, kaum Tourismus, aber eben ein Kraftwerk mit 2 Atommeilern. In der Ortsmitte 2 Bars, in einer bedient Alfonso, der sich bereit erklärt, über das leidige Thema Atomkraft zu reden. Ja, seit mehreren Jahren spricht man immer wieder über das Kraftwerk als etwas, das, sagen wir, gefährlich ist. Aber es ist doch eher etwas Notwendiges und nicht etwas Gefährliches. Etwas, das wirklich gebraucht wird, oder? Vor allem wegen der Arbeit, die es im Betrieb gibt und im Ort und in der ganzen Umgebung. Im Ort hängen an Gartenzäunen Protestplakate. Man will kämpfen für die Meiler, für die Jobs, angeblich mehrere tausend. Ohne das Kraftwerk, heißt es, könne man den ganzen Ort zusperren. Während die Bevölkerung in Almaraz also ziemlich demonstrativ zur Atomkraft steht, sieht es im Land insgesamt etwas anders aus. Umfragen zeigen, der Großteil der Bevölkerung findet den Atomausstieg gut oder fand ihn zumindest lange Zeit gut. Seit dem Ukraine-Krieg nämlich rutscht die Zustimmung, je nach Umfrage, teils sogar unter die 50%-Grenze. Werte für nach dem großen Stromausfall am 28. April fehlen dabei noch. Den Blackout versuchen die konservative Partido Popular, kurz PP, und die rechtspopulistische Vox für sich zu nutzen und Stimmung für die Atomkraft und gegen den Ausstieg zu machen. PP-Chef Alberto Núñez Feijóo in einem Radiointerview: Die erneuerbare Energie ist schwankungsanfällig und deshalb kommt es zu Ausfällen. Unser Energiesystem ist ideologisch enorm aufgeladen worden, ohne den technologischen Aspekt zu berücksichtigen. Die Regierung in Madrid aber hat sich längst festgelegt. 2019 hatte das erste Kabinett von Ministerpräsident Pedro Sánchez den Fahrplan festgezurrt. Ende 2027 wird demnach in Almaraz der erste Meiler vom Netz gehen und 2035 soll auch das letzte der noch 5 laufenden Atomkraftwerke in Spanien abgeschaltet sein. Der Stromausfall hat die Debatte um den Atomausstieg in Spanien wieder in Gang gebracht. Anders als in Deutschland wäre ein Ausstieg vom Ausstieg noch möglich. Mit der aktuellen Regierung in Madrid ist er allerdings kaum vorstellbar.
Kultur. Bei Bauarbeiten in deutschen Großstädten kommt es regelmäßig vor, dass die Bagger auf Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg stoßen. Erst vor ein paar Monaten wurde so ein Blindgänger im Hamburger Schanzenviertel gefunden, auf dem Gelände einer Grundschule. Tausende von Anwohnern mussten ausquartiert, Kneipen gemieden werden, bis die Bombe entschärft war. Als hätte die Realität die Vorlage geliefert, kommt morgen ein Film in die Kinos, der exakt diese Situation durchspielt. Ein Bombenalarm in Hamburg bringt das ganze Viertel in Aufruhr in Blindgänger. So heißt der Film. Wally Müller hat den Film gesehen.
Dass hier kein Feuerwehr-Action-Thriller, sondern eher philosophisch-psychologischer Zündstoff geboten wird, ist schon dem Eröffnungsmonolog zu entnehmen.
Sie liegen einfach da. Unsichtbar. Ein paar Meter unter uns. Wir laufen auf ihnen, tanzen auf ihnen. schlafen auf ihnen. Aber wir haben sie vergessen. Bis sie eines Tages wieder auftauchen und uns daran erinnern, dass wir jederzeit in die Luft fliegen können.
Im Titel Blindgänger schwingt also eine zweite metaphorische Ebene mit. Lane Petersen zum Beispiel, gespielt von Anne Ratte-Polle, braucht für ihren Job beim Kampfmittelräumdienst der Hamburger Feuerwehr maximale Nervenstärke. Doch was sie bei der gesundheitspsychologischen Begutachtung verschweigt, sind ihre Panikattacken.
Irgendwelche körperlichen Beschwerden? Psychische Belastungen im Beruf oder privat?
Nö.
Konzentrationsstörungen?
Nee, aber also ich meine, sind Sie sicher, dass wir das alles hier durchgehen müssen? Dr. Klein hat einfach nur immer...
Ich bin nicht Dr. Klein. Hier steht, dass mein Vorgänger Ihnen Diazepam verschrieben hat. Das wird bei Angststörungen und Schlaflosigkeit verschrieben.
Nun bekommt es Lane auf einer Baustelle im Hamburger Schanzenviertel mit einem ordentlichen Kaliber von Blindgänger zu tun. Möglicherweise mit heute noch gefährlichem Säurezünder.
Das heißt... ständige Detonationsgefahr.
Ein großer Radius von Häusern um die Fundstelle herum muss evakuiert werden, bevor die Entschärfung oder kontrollierte Sprengung über die Bühne gehen kann. Und ausgerechnet diesmal muss der erfahrenste Kollege sein Team im Stich lassen.
So Leute, Herr Bismarck ist krank. Frau Petersen übernimmt ab sofort die Leitung.
Neben Lane, die minütlich nervöser wird, folgt der Film nun auch verschiedenen Anwohnern, bei denen die Evakuierungsmaßnahmen verdrängte Ängste und Traumata zum Vorschein bringen, wie tief im Erdreich ausgebuddelte Blindgänger. Ein junger Afghane, der illegal in Deutschland wohnt, bekommt Panik, nun aufzufliegen.
Polizei, bitte öffnen Sie die Tür.
What if they ask for my papers?
Die hast du einfach zu Hause liegen lassen.
Bei Lanes Mutter, die als Kind noch selbst die Bombennächte in Hamburg miterlebt hat, fangen innerlich die Alarmsirenen wieder an zu schrillen. Dass alle im Viertel vom Bombenalarm betroffen sind, bietet Regisseurin Kerstin Polte die Möglichkeit, verschiedene Lebenswelten zu zeigen und latente Beziehungskonflikte, die sich nun plötzlich entladen. Lehrerin Hanne, die ihren Mann schon länger mit einem Kollegen betrügt, lässt die Bombe ausgerechnet in dem Moment platzen, in dem er eine Krebsdiagnose verkraften muss. Durch den Blindgänger wird eine Kettenreaktion menschlicher Befindlichkeiten ausgelöst. Dass das Schicksal des Viertels in Händen einer psychologisch instabilen Frau liegt, weiß nur die junge Psychologin, die ihre mangelnde Konsequenz zu spät bereut.
Ich habe Angst.
Ich auch.
Wir sind näher dran am Tod als im Leben.
Mit Blindgänger ist Kerstin Polte auf jeden Fall ein atmosphärischer Film gelungen. Die Sperrzone mitten in Hamburg, menschenleere Straßen vor grau verhangenem Himmel, eine gespenstische Szenerie. Umso heller die Lichtblicke, wenn Menschen in einer oft kalten, zunehmend entzweiten Welt sich spontan gegenseitig Trost spenden.
Geht's Ihnen gut?
Ja, ja. Alles gut.
Die Botschaft kommt nicht sonderlich subtil daher und die Situationen und Begegnungen sind etwas artifiziell konstruiert. Aber mit seinem Verständnis für verborgene Ängste, schmerzliche Einsamkeit und seinem Ruf nach mehr Mitmenschlichkeit trifft der Film einen Nerv.
Standpunkte.
Der ukrainische Präsident Selenskyj ist heute zu Gast in Berlin bei Kanzler Merz. Und er dürfte mit einigen Erwartungen anreisen, denn gerade erst hat Merz klargestellt, dass es für die Waffen, die der Westen an die Ukraine liefert, keine Reichweitenbeschränkung mehr gibt. Daraus könnte Selenskyj schließen, dass der Bundeskanzler von der Linie seines Vorgängers Scholz abweicht und in Betracht zieht, der Ukraine Taurus-Marschflugkörper zu schicken. Eine gefährliche Strategie, findet die Märkische Oder-Zeitung.
Völkerrechtlich ist das in Ordnung. Militärisch kann es für die Ukraine sinnvoll sein. Aber ist es auch klug? Auch wenn der Kreml möglicherweise nur auf Härte und Konsequenz reagiert, wie wird die Reaktion des ehemaligen Straßenschlägers Putin ausfallen? Es stimmt, Straßenschläger riechen Angst. Aber sie müssen auch immer wieder beweisen, der Stärkere zu sein. Das ist gefährlich.
Ganz anders sieht das die Welt. Die Zeitung kommentiert, der Ankündigung müssen jetzt auch Taten folgen, nur dann geht sie weit genug.
Nun wäre es zusätzlich noch notwendig, dass Deutschland auch Taurus-Marschflugkörper liefert, weil die Aufhebung der Einsatzbeschränkungen wenig nützt, wenn die Ukraine nur über ein kleines Arsenal an westlichen Waffen verfügt, die den russischen Rückraum überhaupt erreichen können. Politisch sendet die Entscheidung von Merz ein wichtiges Signal an Russland. Es macht nämlich klar, dass russische Eskalationen nicht unbeantwortet bleiben. Und Stärke ist nun mal die einzige Sprache, die Russlands Diktator versteht.
Für die Taz ist die Ankündigung Anlass, sowohl pro als auch contra mehr Waffenlieferungen für die Ukraine zu argumentieren. Als guten Grund für mehr Waffen für die Zeitung führt die Als guten Grund für mehr Waffen führt die Zeitung an, dass Verhandlungen mit Russland bislang nichts gebracht haben.
Was der Kreml-Chef von diplomatischen Bemühungen hält, haben die vergangenen Wochen erneut eindrücklich gezeigt, nämlich gar nichts. Wo also ansetzen? Um Putins Verhandlungswillen zu fördern, werden regelmäßig noch härtere westliche Sanktionen als Alternative zu Waffenlieferungen ins Spiel gebracht. Doch auch wenn es da noch reichlich Luft nach oben gibt, ein Kanzler Friedrich Merz allein wird es nicht richten. Wer also die Ukraine nicht ihrem Schicksal überlassen und an Russland ausliefern will, kommt nicht umhin, weitere militärische Unterstützung für das Land zu fordern bzw. diese zu leisten. Alles andere wäre naiv.
Weitere Waffen bringen nur weitere Tote, heißt es dagegen im Kontraargument der Taz.
Die russische Antwort auf weitreichende Angriffe mit unseren Waffen tief nach Russland hinein wird kaum sein: Okay, wir haben es eingesehen, wir hören auf zu bombardieren. Im Gegenteil, Russland wird seine Angriffe verstärken, qualitativ und quantitativ. Und die Menschen, die in der Ukraine leben, werden das in den kommenden Nächten erleben. Raketen schicken, ja, das kann der Kanzler, aber Sanktionen ernsthaft durchziehen, das kann oder das will er nicht. Dabei gibt es noch viele Sanktionen, die man gegen Russland verhängen könnte. Deutsche Drohnen und Raketen, die auf russischem Territorium landen, dabei kann jedenfalls nichts Gutes herauskommen.
Und das waren die Standpunkte, zusammengestellt hat sie Mareike Markosch.
Der Stichtag.
Heute vor 80 Jahren wurde in Kalifornien der US-amerikanische Sänger John Fogerty geboren. Ralf Gödde mit einem Porträt.
Er hat viele Welthits geschrieben, darunter auch einige, mit denen andere Stars sich schmücken. Stammt nicht etwa von Status Quo, sondern aus der Feder von John Fogerty. Die Rocksongs des amerikanischen Sängers und Komponisten sind eingängig und bestechen durch schnörkellose Schlichtheit und Bodenständigkeit. John Fogerty wird im kalifornischen Berkeley geboren. Seine Kindheit ist belastet durch die Alkoholkrankheit seiner Eltern. Schon früh entdeckt der Junge seine Leidenschaft für die Gitarre.
Meine Mutter kaufte mir dann eine Gitarre mit Nylonsaiten und ich bekam Unterricht in Folklore. Dann kam meine Elektrogitarre.
Zusammen mit Highschool-Freunden und seinem älteren Bruder Tom gründet John Fogerty die Band The Blue Velvets, die sich später in Creedence Clearwater Revival umbenennt und mit der Fogerty seine größten Erfolge feiert. Zwischen 1968 und 1972 bringen die vier Musiker 7 Alben heraus und verkaufen in dieser Zeit mehr als 100 Millionen Schallplatten. 1972 dann das Aus der Band. Fogerty, der die Songs komponiert und seinen Bruder längst als Sänger abgelöst hat, steht zu sehr im Mittelpunkt. So empfinden es jedenfalls die anderen Bandmitglieder. Insgesamt bringt der kalifornische Sänger und Songwriter noch 8 weitere Alben heraus. 2023 gelingt es ihm schließlich, einen Großteil der Rechte an seinen alten Liedern zurückzukaufen. Heute feiert John Fogerty seinen 80. Geburtstag.
Der Stichtag war das von Ralf Gödde und das war die ARD-Infonacht mit Milad Kupay. Hier geht's jetzt weiter mit ihren Infoprogrammen. Die Zeit 5.58 Uhr.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Auf den Brandenburger Fernstraßen gibt es derzeit keine größeren Störungen. Stadtverkehr Berlin, Vorsicht in Friedrichshain, am Frankfurter Tor sind die Ampeln außer Betrieb. Wegen eines Staatsbesuchs kommt es heute zu zahlreichen Sperrungen. Auch bei der S-Bahn ist mit Einschränkungen zu rechnen. In Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskowallee, Rummelsburger und Edisonstraße sowie an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten gesperrt. Niederschönhausen auf der Blankenburger Straße ist zwischen Buchholzer und Siegfriedstraße an einer Baustellenampel wechselseitig nur eine Spur frei. Die Spandauer Straße in Mitte ist ab Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Hackescher Markt wegen Bauarbeiten gesperrt. In der Gegenrichtung ist nur eine Spur frei. Prenzlauer Berg auf der Schönhauser Allee ist zwischen Gaudi- und Gneiststraße bis Mitte Juli für beide Richtungen ebenfalls nur eine Spur frei, hier abwechselnd. Und Kladow auf dem Kladower Damm regelt zwischen Topeliusweg und Ritterfelddamm bis Mitte August eine Baustellenampel den Verkehr. RBB 24 Inforadio, auch für unterwegs mit unserer App.
6 Uhr ist es jetzt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Dorte Naht bin ich. Guten Morgen, ich grüße Sie. Weltpolitik in Berlin. Wenn der ukrainische Präsident kommt, dann geht es um die großen Fragen von Krieg und Frieden. Und weil Selenskyj als eine sehr gefährdete Person gilt, wird das auch für die Bewohner der Stadt spürbar sein heute. Bernhard Schoninger hat die Nachrichten.
Der ukrainische Präsident Selenskyj wird im Laufe des Tages in Berlin erwartet. Offiziell bestätigt ist der Staatsbesuch bislang nicht. Berichten zufolge will Bundeskanzler Merz mit Selenskyj darüber sprechen, wie Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland ausgestaltet werden könnten. Noch unklar ist, ob es auch um neue Hilfen für die Ukraine geht. Merz hat zuletzt erklärt, dass die Reichweitenbeschränkungen für gelieferte Waffen aufgehoben wurden. Damit könnte die Ukraine deutlich mehr Ziele auf russischem Gebiet ins Visier nehmen. Wegen des erwarteten Selenskyj-Besuchs muss in Berlin mit erheblichen Einschränkungen gerechnet werden. Es gelten hohe Sicherheitsvorkehrungen. Die US-Regierung stoppt vorerst die Verfahren zur Aufnahme ausländischer Studenten. US-Außenminister Rubio hat Botschaften und Konsulate angewiesen, vorerst keine neuen Termine für Antragsteller auf Studenten- und Austauschvisa zu vereinbaren. Aus Washington Sebastian Hesse.
Der Visa-Stop soll so lange gelten, bis neue Richtlinien in Kraft treten, um Äußerungen der Visumsanwärter auf Social-Media-Kanälen zu überprüfen. Derartige Prüfungen hat es bislang nur bei eingeschriebenen Studenten, die sich an pro-palästinensischen Protesten beteiligt haben könnten, gegeben. Wie auch bei ihrer Fehde mit der Elite-Universität Harvard begründet die Trump-Regierung ihr Vorgehen mit angeblichem Antisemitismus an US-Hochschulen. Der Visumstopp wird auch wirtschaftliche Konsequenzen haben. Im Jahr 2023 sind rund 50 Milliarden Dollar durch ausländische Studenten ins Land geflossen.
Die Verteilung von Hilfsgütern im Gazastreifen durch die Organisation GHF soll trotz anfänglicher Tumulte heute weitergehen. Das teilte die umstrittene Organisation selbst mit, die im Auftrag der USA den Menschen im Gazastreifen helfen soll. Gestern hat es Berichte über die Stürmung eines neuen Verteilungszentrums gegeben. Dabei soll es laut palästinensischen Angaben mehrere Tote und Dutzende Verletzte gegeben haben. Die Vereinten Nationen und internationale Hilfsorganisationen boykottieren die Stiftung. Sie untergrabe den Grundsatz, dass humanitäre Hilfe unabhängig von den Konfliktparteien und nach Bedarf verteilt werden sollte, hieß es unter anderem vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz. Die Spitzen von Union und SPD beraten heute über die wichtigsten Themen, die sie bis zur Sommerpause angehen wollen. Im ersten Koalitions